Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Auch in 2026 begrüße ich euch recht herzlich zu unserem MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Lange ist es her, lange habt ihr nichts mehr von uns gehört, aber wir sind immer noch mit dabei hier auf meinsportpodcast.de. Und wenn ich von mir rede, dann meine ich mich nur, nicht nur mich, sondern auch die liebe Anne.
Hallo.
Ja, wir sind übrigens angelangt bei Folge 253 und es hat genau 253 Folgen gebraucht, bis wir einen Super Bowl haben, in dem nicht nur ein Team dran steht, in dem Vincent und oder Anne Fan ist, sondern in dem es ein Duell gibt. Und zwar, gut, es lag ja immer an den Seahawks, falls ihr hier die NFL da draußen kennt, die Regeln, ist er sozusagen das gleiche, als wenn Vincent und meine Sounders im Finale ständen würden, wäre nicht möglich. Aber Seahawks spielen gegen die New England Patriots. In der MLS-Sprache wären es die Sounders gegen die New York Red Bulls. Und ich drücke natürlich meinen Seahawks die Daumen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr die Daumen drückt.
Wäre es nicht in der MLS die Sounders gegen die Refs? Um ganz genau zu sein?
Ja, aber auf Podcast bezogen. Auf der ja, MLS-Podcast bezogen. Ich meine, du bist ja kein Fan von den Refs.
Nee.
Dass Robert Kraft Owner von den New England Revolution ist, wissen, glaube ich, die meisten. Aber ja. Es soll nicht um die NFL gehen. Wobei die NFL 4 Spiele, 5 Spiele in London hatte. Weiß er nicht. Aber London ist ein gutes Stichwort, Anne. Du warst vergangenes Wochenende auf der Insel bezüglich des Champions Cups, wo dein GoFam FC anwesend war.
So ist es, genau. Der ist zum ersten Mal ausgetragen worden. Und wenn man Gotham hört, weiß man schon, das ist also ein Frauenfußballturnier. Und das war quasi das Halbfinale und Finale. Und ja, es ist nicht mit der Club-WM so richtig vergleichbar. Tatsächlich soll es wohl laut FIFA dann demnächst jetzt auch irgendwann in den nächsten Jahren die Club-WM auch auf Frauenfußballebene geben. Aber bis dato gibt's sie nicht. Und deswegen hat man zum ersten Mal diesen Champions Cup ausgetragen, wo halt vorher schon in den Spielen die jeweiligen Sieger der Conference Champions Leagues oder der Kontinentalverbände der jeweiligen Champions Leagues gegeneinander gespielt haben. Und am Ende waren noch 4 Teams im Rennen um den Champions Cup sozusagen. Und mit dabei war ein mexikanisches Team, dessen Namen ich einfach jedes Mal vergesse, ein marokkanisches Team, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, Arsenal und halt Gotham. Und es fing unter der Woche an, Donnerstag glaube ich oder Mittwoch. Und man muss sagen, also unter der Woche um 12.30 Uhr ein Spiel anzusetzen, ist irgendwie nicht so besonders clever, zumal zu der Zeit ja auch noch nicht mal Schulferien waren. Und ja, dementsprechend war so die Anwesenheit an Zuschauern relativ gering. Man hatte dafür ein paar Schulklassen mit dabei, die da, glaube ich, einen ganz netten Tag dann hatten. Und ja, das erste Spiel von Gotham war gegen dieses mexikanische Team. Und also war jetzt nicht das schönste Spiel, was ich da gesehen habe. Man hat eigentlich, finde ich, auch gesehen, dass Gotham das bessere Team war. Man muss dazu sagen, beide Teams sind auch noch in der Preseason. Allerdings haben sie es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und die Mexikanerinnen hatten in der zweiten Halbzeit die hatten eine Chance und die haben sie dann genutzt in der 80. Minute und sind damit dann ins Finale eingezogen. Es war einfach nur völlig random und ja, es ist leider so eine Knochentreterbande gewesen, deswegen war es umso blöder, dass die sich da durchgesetzt haben. Aber wer das Tor macht, ist dann weiter. Und in der zweiten Partie Arsenal gegen die Marokkanerinnen. Das war eindeutig. 6:0 endete es nach 11 Minuten, glaube ich, stand schon 2:0. ganz klare Geschichte. Das hatte erst später stattgefunden, um 18 Uhr. Da hat man dann auch schon gesehen, das Stadion ist da schon deutlich voller geworden. Die hatten im Stadion von Brentford beide Spiele an dem Tag. Und das Finale war dann am Sonntag. Was war das? Der erste? Ich glaube, der 1. Februar müsste es gewesen sein. Im Stadion von Arsenal selbst. Und die Kulisse war durchaus interessant, weil beide Spiele an dem Tag stattgefunden haben. Zuerst das Spiel um Platz 3. Gotham gegen das marokkanische Team. Auch da ziemlich eindeutig, auch da wieder Gotham definitiv das bessere Team. Die Marokkanerinnen haben sich am Anfang noch ganz gut geschlagen. Haben im Übrigen, fand ich, auch fairer gespielt als die Brasilianerinnen, haben da irgendwie saurer gespielt. Aber spielerisch fehlte da einfach noch am Ende ein bisschen was. Aber war jetzt nicht so katastrophal. Gotham setzte sich da mit 4-0 durch, erreichte also den 3. Platz. Und das Finale dann halt die Brasilianerinnen gegen Arsenal. Und, also das Spiel war auch wirklich wieder Schmutz von vorne bis hinten. Arsenal ging mit 1-0 in Führung. Dann glichen die Brasilianerinnen aber vor der Pause auch noch aus. Und das war auch vollkommen okay, das Tor. Allerdings muss man auch sagen, Arsenal war auch da das bessere Team. Die Brasilianerinnen waren weiterhin da, eine Knochentreterbande, waren auch sehr viel am Reklamieren, haben aber selbstständig immer wieder gefoult, beziehungsweise bei jeder kleinen Berührung sind sie gestürzt, die Ärmsten. Und ja, dann ging Arsenal wieder in Führung in der 2. Halbzeit. Es stand 2-1 und dann gab es in der 90. Minute eine Situation, wo eine Spielerin von Brasilien im Strafraum von Arsenal stürzte im Laufe eines Zweikampfs. Und die Brasilianerinnen haben ewig die Schiedsrichterin belabbert. Wirklich ewig. Aus meiner Perspektive, ich saß jetzt nicht so extrem weit weg und eigentlich hatte man eine ziemlich gute Sicht darauf, war das in meinen Augen eine sehr klare Ballabnahme, kein Foul. Und das zog sich halt das weiter, was sie wirklich das ganze Spiel gemacht haben, dass sie sich jedes Mal haben fallen lassen und dann reklamiert haben. War auch in der Situation. Und wie aus wundersamer Art und Weise hat man dann plötzlich den Videoschiedsrichter gefunden, den es davor in all den Spielen nicht gab. Und der davor in einer Situation, wo es durchaus die Wahrscheinlichkeit gab, dass da im Strafraum von Brasilien ein Handspiel stattgefunden haben könnte, da wurde keiner eingesetzt, aber in der 90. Minute wird dann ein Videoschiedsrichter eingesetzt, der vorher nicht existierte, gefühlt. Und ja, da entschied sich dann die Schiedsrichterin plötzlich auf Elfmeter. Es ging dann also in die Nachspielzeit. Da erlöste uns Arsenal zum Glück mit dem 3-2. Ehrlich gesagt, also bei so einem Antifußball hätte ich mich echt geärgert, wenn Brasilien da jetzt durchgesetzt hätte. Und dafür, dass man Brasilien eigentlich dafür könnte, dass es richtige Ballkünstlerinnen sind, hat man nicht viel von gesehen. Also das war wirklich nur ein Schmutz. Und ja, dann am Ende gab es noch eine nette Siegerehrung. Gotham haben auch noch einen Preis bekommen, also haben ihren kleinen Pokale bekommen oder ihre Medaillen. Und das war dann am Ende auch ganz nett. Im Großen und Ganzen ein interessantes Turnier. Club WM ist da vielleicht eher nochmal ein bisschen cooler, könnte man fast sagen. Aber die Zeitphasen, die sie genutzt haben, fand ich wirklich random. Also unter der Woche 12.30 Uhr muss jetzt nicht sein. Ich glaube, das Ganze hat noch Verbesserungspotenzial. Aber trotzdem cool, da in London das Ganze mal sehen zu können. Eben auch in schönen großen Stadien das Ganze mal mit beobachten zu können.
Wie ging das Finale aus?
3-2 für Arsenal.
Ja, sehr schön.
Man muss übrigens auch dazu sagen, dass es zumindest am Finaltag hat es einfach die ganze Zeit geregnet. Und das war für den Rasen auch nicht besonders hilfreich und natürlich dann auch fürs Spiel nicht. Weil der Rasen war so voll gesaugt schon beim ersten Spiel, dass der Ball sich kaum noch vorwärts bewegt hat und immer wieder in diesem Rasen abgesackt ist. Half jetzt nicht dazu, dass es da irgendwie schöne Spiele gab. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Arsenal vielleicht sogar noch oder früher höher gewonnen hätte, wenn die entsprechenden Bedingungen da gewesen wären. Aber das ist reine Theorie.
Eben. Ja, nee. Und darf man mal fragen, was so eine Karte gekostet hat? Oder gab es da so ein Kombipaket, so ein Wochenend-Rundum-Sorglos-Paket?
Nee, also das war ein Kombipaket für den Finaltag. Da waren sozusagen beide Spiele automatisch mit drin. Und da gab es ja unterschiedliche Preise. Also es gab, wenn du quasi unten in die Standard-Fanblöcke von Arsenal gehst, wenn ich mich jetzt, ich habe die Karten schon vor Monaten gekauft, aber ich würde mal schätzen, so circa 15 Pfund pro Karte. Also eigentlich so ein bisschen klassisch Stehplatzpreise. Die Karten, die ich gekauft hatte, waren 90 Pfund, weil die in dieser, in einer dieser Lounges waren, oder nicht, also das war nicht dieser VIP-Status, aber Arsenal hat so ein Plus-Status da irgendwie nochmal und da gehörten diese Sitzplätze rein. Die Idee dahinter war nämlich so ein Spiel im Januar in London. Wetter konnte ich nicht so hundertprozentig einschätzen. Ist vielleicht ganz nett, wenn man zwischen den beiden Spielen dann auch mal kurz irgendwie ins Warme gehen kann, um da ein Heißgetränk zu sich zu nehmen. Deswegen ein bisschen mehr investiert, eine Lounge noch im Hintergrund zu haben. Hat auch nicht geschadet. Ich fand's ganz cool dort. Und für den ersten Spieltag, also unter der Woche der, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auch da in etwa die Preisspanne, $15 oder 12, nicht Dollar, Pfund, bis aufwärts. Ich glaube, ich hatte 24 Pfund vor unserem bezahlt. Wir saßen aber auch in der ersten Reihe an der Seitenlinie.
Ja, ist cool. Also ich denke, so eine Reise ist immer mal wert, gerade wenn man sein Team supporten kann.
Voll.
Nur am Ende schade, dass Gotham FC sich nicht belohnt hat mit dem Sieg.
Ja, ehrlich gesagt, das Finale Gotham-Arsenal, was eigentlich auch jeder erwartet hatte, wäre in meinen Augen auch schöner gewesen. Auch da gehe ich davon aus, dass Arsenal gewonnen hätte. Die sind in der Saison und die spielen auch keinen schlechten Fußball. Die haben an dem Wochenende davor Chelsea geschlagen. Also die haben auch schon verdient gewonnen, muss man sagen. Aber halt das Spiel der Brasilianerin war wirklich nicht schön anzusehen. Aber gut, sie haben sich durchgesetzt. Es ist, wie es ist.
Kann man nicht ändern.
So ist es.
Kommen wir aber jetzt mal zu MLS. Deswegen haben wir wahrscheinlich die meisten von euch eingeschalten. Wir gehen jetzt noch nicht so sehr auf die ganzen Transfers ein, einfach weil es den Rahmen sprengen würde. Stattdessen fokussieren wir uns in den kommenden Wochen auf die einzelnen Teams und machen so eine kleine Saisonvorschau, wie ihr es auch in den letzten Jahren von uns kennt. Fakt ist, die MLS-Saison 2026 wird eigentlich mit die letzte Saison sein, wie wir sie kennen. Warum ist das so? Ganz einfach. Die MLS hat vor wenigen Monaten bekannt gegeben, künftig einen neuen Spielplan rauszubringen. Beziehungsweise einen neuen Zeitraum, in dem die Saison läuft. Und zwar hat man sich an den europäischen / den Kalender der FIFA angepasst, heißt 1. Juli bis 30.06. Jetzt haben wir natürlich das Problem, hey, die MLS läuft von Januar bis Dezember. Was passiert also mit dem halben Jahr zwischen Januar und Juni? Nun, ganz einfach. Dieses Jahr, wie gesagt, die letzte MLS-Saison, wie wir sie kennen. Und dann gibt es im Januar bis Juni 2027 eine kleine MLS-Saison, die wahrscheinlich weniger wert sein wird als ein Supporters-Shield, aber das sehen wir ja dann. Und es kommt natürlich auch immer auf den Sieger drauf an, wie viel die wert hat. Anne?
So wertlos ist die gar nicht. Der Sieger qualifiziert sich für die... Ist halt das gleiche wie diese komische Saison da zu Corona-Zeiten, wo der New York City FC Meister wurde. Das war ja auch eine verkürzte Saison und alles irgendwie lächerlich. So in die Richtung wird es dann wieder gehen, aber man qualifiziert sich halt für den Champions Cup. US Open Cup wird, glaube ich, in der Zeit auch mit ausgespielt oder sowas. Aber so die ganzen Turniere, die zusätzlich kommen und wo deine Platzierung in der Liga entscheidend ist, die werden da eben mit ausgetragen. Und deswegen macht man diese Zwischensaison, damit man aktuell auf dem Stand ist.
Ja, also das war jetzt ein bisschen von mir überspitzt dargestellt mit, der hat keinen Wert. Natürlich die ganzen Vorteile mit Qualifikation hierfür, die obliegen natürlich definitiv.
Und es wird dann MLS Cup Champion geben.
Ja, eben. Also
sicherlicherweise.
Der Gewinner darf sich trotzdem einen Stern auf das Trikot flocken. Und ich habe ja gesagt, es kommt darauf an, wer es gewinnt. Ich meine, wenn es am Ende wieder Miami gewinnt, interessiert es keinen. Wenn es die Sounders gewinnen, dann ist es ein Titel wie jeder andere, Anne. So einfach ist die Rechnung.
Ja, wenn es gute Teams sind, dann ist es nur eine normale Saison.
Eben. Das muss man sich einfach merken. Wir machen hier ein kurzes Päuschen und reden dann gleich über ein Team, welches tatsächlich erwähnt werden muss, wo man sich die Frage stellen muss, existiert überhaupt in diesem Verein ein Team? Wenn ihr wissen wollt, wen wir meinen, bleibt dran und wir sind dann gleich wieder für euch da.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns ja eben gerade so ein bisschen über Annes London-Trip unterhalten, möchten euch aber jetzt nicht weit auf die Folter spannen. Ihr musstet lange genug warten auf uns in 2026. Deswegen reden wir jetzt über die MLS. Um genauer zu sein, fangen wir gleich mal mit einem Team an, welches, ja, ich habe es gerade schon angeteasert, nicht so wirklich eine Mannschaft hat. Aktuell, wir haben nachgeschaut, es sind 20 Spieler im Team. Damit hat man aktuell noch mitten am wenigsten. Und gutes Transferfenster ist weiterhin offen in der MLS, aber in Europa ist es zu. Und wer gibt jetzt noch freiwillig einen Spieler ab, wenn du keinen Ersatz verpflichten kannst? So, da Vincent leider nicht da ist.
Ne, der ist ja...
Wirst du es trotzdem ausnutzen, Anne?
Aber ich glaube, der ist halt...
Und einfach mal richtig nachreden.
Der ist halt deshalb nicht da, weil der sucht gerade Spieler. Der ist auf der Suche. Überall auf der ganzen Welt unterwegs.
Ja, wahrscheinlich ist er... Wahrscheinlich haben die alle zum Probetraining eingeladen, irgendwelche International Player, dass sie da die Slots ausnutzen. Hauptsache, die haben Spieler. Nein, also... Sie haben 20 Spieler, davon sind 4 Torhüter. 4 Torhüter heißt, die haben 16 Feldspieler. 16. Die haben jede Position nicht doppelt besetzt. Das ist ein Armutszeugnis. Also damit in die Preseason zu starten, ist peinlich, ist traurig und ein absolutes Unding. Die haben 3 Innenverteidiger. 3. Also, da muss nur einer ausfallen und du spielst quasi ohne Verteidigung. Also, Sporting hat letztes Jahr auch schon ohne Verteidigung gespielt, machen wir jetzt 6-4, aber das hier ist extrem.
Da hatten sie zumindest auf dem Papier noch Verteidiger.
Ich meine, als Stürmer wäre ich jetzt Dejan Jovicic, ich würde Miron Muslic anrufen und sagen, ey Bruder, Dzeko, mach was. Kann ich zu euch kommen? Aber das ist abartig. Ja, ich weiß nicht, Anne, was ist da wirklich los? Also, leider ist der Vincent jetzt nicht da, dass es einen Input geben kann zu der ganzen Thematik, aber irgendwas läuft doch da seit Jahren gewaltig schief, dass man so misswirtschaftet und kein spielfähige Mannschaft hinbekommt. Und wir reden ja hier über einen Profiverein und wir haben noch wenige Wochen bis zum Saisonstart.
Na gut, ich stelle mir das bei Sporting auch mittlerweile so vor, dass wie man das aus der Kreisliga kennt, dass die Spieler dem Trainer kurz vorher noch eine WhatsApp schreiben, so, hey Trainer, kann heute nicht zum Training kommen, hab Rücken oder sowas. Und groß anders wird die Mentalität da gefühlt auch nicht sein. Wahrscheinlich auch im Front Office nicht. Weil, also, ich weiß nicht, ob sie mitbekommen haben, dass jetzt seit Dezember oder November sogar schon das Transferfenster offen ist, weil so richtig viel ist nicht passiert, außer dass es 13 oder 14 Abgänge gab. Das ist fast genauso viel, wie das ganze Team jetzt wäre, also an Personen voll ist. Und was halt wirklich ein großes Problem ist, ist ja nicht nur die Menge von dem Team, also dass viele Positionen zum Teil sogar nur mit einer Person ausgestattet sind oder mit zwei, wenn du Glück hast, sondern auch die Qualität als solches, die da jetzt auf dem Platz ist. Weil sie haben zum Teil Spieler, die sind entweder sehr jung oder haben noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Und die würde man vielleicht als klassischer Aufbauspieler mitnehmen oder vielleicht noch als Notlösung, aber nicht als gestandenen Kader, den du für die Saison planst. Und wie auch in der Innenverteidigung, das reicht ja, wenn sich ein Innenverteidiger verletzt, schon hast du nur noch zwei Innenverteidiger nach dem aktuellen Stand für den Rest der Saison. Also da läuft wirklich alles schief, was schief laufen kann. Sturm, also man kann es jetzt Stürmchen nennen, weil wenn du mit einem Stürmer in die Saison gehst, na, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht wollen sie sich einfach komplett ins Tor hinten reinstellen und versuchen so dann die Spiele zu gewinnen. Und also ich fand auch ehrlich gesagt, die Transfers, die sie gemacht haben, war da einer dabei, wo man sagen würde, ja okay, der war gut? Fällt dir da einer ein?
Nee.
Also, weil es gab ja vereinzelte Transfers, aber der war jetzt nicht die Bringer.
Ja, aber es sind keine Transfers, die du brauchst Stammspieler. Du musst mal wirklich ein bisschen was investieren. Natürlich, auf junge Leute ist jetzt eine Stellung gut, aber du holst Raphael Wicki, einen vernünftigen Trainer, und du schlägst ihn halt wirklich damit richtig in die Fresse und sagst, hey, hier, friss. Oh, du willst einen guten Spieler haben, ja, Pech gehabt. Zauber. Also, wirklich, mir tun die Führungsspieler in diesem Verein, sofern vorhanden, leid. Dejan Jovicic ist ein guter Spieler. Daniel Schaloy. Vielleicht auch ein Garcia, kannst man noch mit dazu zählen, eventuell. Aber ansonsten, ey, die Innenverteidiger, keiner ist älter als 25. Die haben einen 17-Jährigen gelistet. Die haben Spieler gelistet, die man nicht kennt. Die haben nicht mal ein Bild bei transfermarkt.de. Also, wie gesagt, streng genommen haben die gerade so eine erste Elf. Also, ich frag mich wirklich, was da gekocht wird, weil es ist falsch.
Absolut. Aber, also vielleicht überrascht Sporting uns ja noch, dass da jetzt noch ganz krasse Transfers kommen. Meine Vermutung ist aber, die Saison geht jetzt Ende Februar los. Das heißt, wir haben jetzt noch, wenn wir es hochschätzen, 3 Wochen zu...
Die spielen in 17 Tagen. In 17 Tagen, wir nehmen heute am 5.2. auf. Am 22. spielen die gegen San Jose Earthquakes.
Tja, also die Zeit drängt ein wenig, da jetzt noch ein paar Transfers zu machen. Ich vermute ehrlich gesagt, da werden jetzt in den nächsten Tagen Meldungen kommen, dass Transfers gemacht wurde, und das sind dann wahrscheinlich alles Spieler aus der zweiten Mannschaft, denen sie dann Profiverträge geben, damit sie die notgedrungen verpflichten können. Aber also ich glaube, da passiert nicht mehr so wahnsinnig viel bei Sporting. Also zumindest kein relevanter Transfer. Und damit sind sie für mich schon jetzt die Verlierer der Saison, obwohl es auch noch andere Teams gibt. Aber das besprechen wir dann in der genauen Analyse, wo ich sagen würde, auch da war die Transferphase nicht gut genutzt. Aber keiner war so schlecht oder so unaufmerksam wie Sporting. Vielleicht waren da alle im Urlaub gewesen, das kann natürlich sein.
Ja, wir warten es ab.
Also, gegen wen spielen die?
Ja, es. Die spielen zum Auftakt gegen die San Jose Earthquakes. Bei den Earthquakes, über die wir eigentlich auch kurz sprechen können. Überragende Überleitung, ich weiß. Danke, danke.
Die Brücke wurde aber auch geschaffen.
Es gibt einen neuen Spieler bei den Earthquakes. Ihr habt ein bisschen davon profitiert, Anne, weil ihr die Discovery Rights hattet. So ist es, ja, glaube ich. Kurz gesagt, das Vorkaufsrecht lag auf Seiten der New York Red Bulls. Und wenn dies der Fall ist, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass es ein Spieler ist aus dem Hause der Dosen. Kein Disrespect gegen deinen Verein, Anne, an der Stelle. Und dieser Spieler ist, ja, also dem ist seine Karriere stark angefangen im Insta-Land, ging dann über RB Leipzig zum FC Chelsea, irgendwie wieder zurück. Das sind wir auch wieder bei London, Anne. Siehst du, alle Wege führen zur MLS.
Definitiv.
Nur um dann irgendwie seine Karriere zu verkacken und nun in der MLS, ich will nicht sagen zu versauern, aber du spielst bei San Jose und hoffst vielleicht auf einen zweiten Frühling. Rede ist von Timo Werner, dem ich bis heute noch die Schwalbe übel nehme. Damals zum Spiel gegen Schalke. Deswegen will ich nicht sagen, dass ich ihm viel Erfolg gönne, weil ich hätte ihn als Spieler gerne mal zu Gast, weil sein Weg ist natürlich durchaus interessant. Er war ganz oben und ist umso tiefer gefallen. Deswegen sportlich wäre es auch schön, weil generell er war ein guter Spieler, hatte gutes Potenzial in Deutschland, war auch eine Zeit lang einer der wertvollsten und jetzt ist halt bei San Jose. Anne, ärgert es dich ein bisschen, dass die Red Bulls da nicht zugeschlagen haben?
Sagen wir's,
oder sagst du, brauchen wir nicht?
Sagen wir es, wie es ist. Ich bin da sehr froh drüber. Sie haben ja vor allem deswegen die Discover Rights, weil sie halt schon mit ihm in Verhandlung waren. Und sie waren die letzten Jahre aber auch immer schon. Und ich habe quasi schon seit Jahren befürchtet, dass er irgendwann zu den Red Bulls kommen würde. Und es gab da wohl zum Teil auch schon wirklich konkretere Gespräche. Die sind dann, am Ende ist das dann aber nicht zustande gekommen. Und ehrlich gesagt, ich würde nicht glauben, dass er den Red Bulls helfen würde. Ich bin mir ehrlich gesagt auch unsicher, ob er den Earthquakes wirklich helfen wird. Man sagt bei ihm ja immer, dass viel so die Kopfsache ist. Aber das Problem ist halt, er kommt aus dieser Kopfsache seit Jahren nicht, also seit er bei Chelsea war, nicht raus. Und weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist kein Spieler, mit dem du irgendwie große Meisterschaften gewinnen könntest. Das ist kein Thomas Müller quasi. So wie Vancouver, wo du merkst, oh, der holt das Team jetzt nochmal, der pusht das Team nochmal nach vorne, der ist ein Stimmungsgranat für die Mannschaft und bringt ihnen ganz viel Erfahrung mit, sondern ich glaube, der ist einfach auch vom Typ her einfach ein komplett anderer Mensch. Und ja, ist nicht das, was die Red Bulls jetzt gebraucht hätten an der Stelle. Von daher ist es ja auch vollkommen okay, dass er zu den Earthquakes gegangen ist. Wobei, wie gesagt, ich nicht glaube, dass er da jetzt viel rumreißen wird. Er hat witzigerweise, ich glaube, der Welt ein Interview gegeben. Zumindest gab es da einen Artikel, dass er eine führende Rolle übernehmen möchte. Vielleicht klappt das ja gut bei ihm. Kann ich schlecht einschätzen. Also ist ein Spieler, den wir vielleicht in der Saison mal betrachten sollten, wie es für ihn läuft.
Was glaubst du, welche Rolle wird ein Bruce Arena spielen, wenn es wirklich darum geht, einen Spieler aus einem Loch rauszuholen? Und Fakt ist, Timo Werner war lange Zeit in einem Loch. Und wenn es doch jemand schaffen könnte, dann so jemand mit einer immens langen Erfahrung.
Vielleicht, ja. Aber ehrlich gesagt, auch bei Bruce Arena habe ich durchaus auch schon Spieler, also ich meine mich so irgendwie dunkel dran zu erinnern, dass er auch in seiner Karriere Spieler im Kader mit hatte, die auch entsprechendes Potenzial hatten, aber die auch bei ihm nicht aufgeblüht sind. Also muss man erwarten, ob das tatsächlich funktioniert. Ich glaube, das Entscheidende wird dann noch sein, wie der restliche Kader mit Timo Werner zusammen funktioniert. Weil ich auch glaube, bisher sind die Earthquakes auch noch nicht so richtig gut aufgestellt für die Saison. Da fehlen auch noch die ein oder anderen Stellschrauben. Das ist jetzt natürlich irgendwie ein Transfer, wo man vielleicht auch so ein bisschen Hype mit hofft. Schwierig. Also ich glaube, die Earthquakes haben ihre Hausaufgaben auch nicht so gut gemacht. Jetzt nicht auf Werner bezogen, sondern generell auf die Transferphase bezogen. Und dann, wenn er eine Führungsrolle übernehmen will, dann bekommt er da eine riesige Hausaufgabe, würde ich sagen.
Es soll an der Stelle jetzt mal kein Disrespect sein, aber zumindest nach Transferwerten spielen da die zwei Teams gegeneinander mit dem schlechtesten Marktwert. Und das Erschreckende ist, die Earthquakes haben 6 Spieler mehr im Kader oder gelistet und sind trotzdem 2 Millionen weniger wert und im Durchschnittswert 400.000 Euro weniger wert. Also das einzige von 2 Teams, wo unter einem Durchschnittswert von 1 Million ist. Dallas, das andere.
Also da haben wir ja direkt am ersten Spieltag ein Spiel, was man empfehlen muss, was man unbedingt gesehen haben muss. Ein Team mit einem halben Kader gegen ein Team mit einem, sagen wir es mal, sehr günstigen Kader.
Und am Ende wird es das letzte Spiel sein, das Conference Final. Arne, wie viel Score macht Timo Werner?
Gute Frage tatsächlich. Ich sag 8.
Ich sag 14. Na ja, 15.
Okay.
15. Wird sich natürlich zeigen.
Übrigens, wo wir gerade schon auf dem deutschen Markt so ein bisschen unterwegs sind, was ist denn deine Meinung zum New York City FC?
Ich wollte es gerade verdrängen. ich sag mal so, der Banner, der im Stadion hängt, hing oder wie auch immer, der vermutlich kleiner ist als die Hoffnung auf die Playoffs bei Sporting Kansas City. Ja, also, Musa Sylla, Spieler von Schalke, hieß eigentlich, er geht für 7 Millionen zu New York City FC. Aber das ist schon gut. War drüben für eine Woche, war auch freigestellt für 2 Spiele jetzt. Nur, dass es dann heißt, ja, der Wechsel kommt nicht zustande. Und er geht zurück. Alles war eigentlich unterschrieben, alle Modalitäten waren abgeklärt und dann ziehen die wirklich auf gut Deutsch den Schwanz ein. Und ich stelle mir nur die Frage, warum macht ihr das? Und dann ist es mir eigentlich eingefallen, gut, es ist halt der New York City FC, es ist halt ein komischer Verein. Um es mal so auszudrücken. Ich find's nicht geil, aber man muss es letztendlich akzeptieren. Fakt ist, wir haben einen Spieler, der uns wirklich helfen wird, wenn es in Richtung Aufstieg geht. Dementsprechend bin ich aktuell eher froh, zumal ich einen Flock mit ihm hinten drauf habe und ich das weiterhin tragen kann, das Trikot. Aber ja, es sind halt 7 Millionen, die uns fehlen oder die wir nicht haben, wodurch wir auch nicht einen Spielertypen holen konnten, der halt eher ins Profil reinpasst. Aber das ist jetzt nicht schlimm, weil Musa Sylla hat sehr viel für uns getan und ich bin mir sicher, wenn er weiterhin viel tut, dann geht er vielleicht viel mehr im Sommer, wer weiß. Aber es ist ein Unding. Vom Transfer zurückzutreten, ja, ist nicht geil. Und ich glaube, der hätte New York City FC gut getan, der Spieler. Der hat mindestens 2-stellig getroffen, aber wenn sie ihn nicht wollen, wenn die lieber mit einem verletzten Martinez oder so spielen wollen oder mit einem Hannes Wolf, sollen sie es halt machen.
Es gibt übrigens noch eine interessante Meldung zum New York City FC. Die wollen ja 2027 ihr Stadion eröffnen und ihr Stadion ist als eines von 6 Stadien, glaube ich, für die Olympischen Sommerspiele LA 2028 ausgewählt worden. Also die Verteilung der Stadien war auf jeden Fall auch sehr wild. Ich glaube, Nashville war mit dabei, Columbus war mit dabei, ich muss gleich nochmal nachgucken. Aber ja, und deren Stadion halt logischerweise eben auch mit. Seien wir mal gespannt, ob sie tatsächlich auch rechtzeitig fertig werden mit ihrem Stadion. Wobei bis 28 ist ja dann eh noch mal mehr Zeit.
Ja, es wird sich zeigen. Also, ob sie das Stadion voll machen, ob dort ein größerer Banner hängen wird, ob der dann endlich entrollt wird oder ob die Enttäuschung weiterhin klein bleibt.
Es sind übrigens Columbus, Nashville, St. Louis, San Jose und San Diego.
Wir haben übrigens, ich muss jetzt nochmal aufs Sporting sprechen zu kommen. Ich sehe gerade, es ist mittlerweile Spieler Nummer 21. Jaden Reed wechselt hin.
Von wo kommt er?
Ja, das ist ein schwieriges Thema für Vincent. Also, er wird ihn wahrscheinlich mit Eiern bewerfen.
Ach, der, ja. Naja, wenn es in der einen Stadt nicht klappt, dann geht man zum Rivalen.
Ja, scheint so.
Ich hätte übrigens noch eine interessante Neuerung, die dieses Jahr in der MLS stattfinden wird. Mal abgesehen davon, dass offensichtlich Apple TV festgestellt hat, die MLS läuft quotentechnisch nicht so, wie man es erwartet hat. Deswegen haben sie ab dieser Saison ja den MLS-Pass sozusagen abgeschafft und man hat jetzt automatisch ein Apple TV-Abo für das Geld oder weniger, weiß ich nicht mehr. Aber darum soll es gar nicht gehen. Generell, glaube ich, ändert sich da jetzt nochmal einiges. Irgendwie viele spanische Kommentatoren sind dann jetzt wohl weg und einige von den Sendungen haben sie abgeschaltet. Aber viel interessanter ist, es wird künftig ein neues Format geben. Nicht unbedingt nur auf Apple TV bezogen, sondern generell auf die MLS bezogen. Denn künftig wird an jedem Samstag ein Spiel als quasi Highlight-Spiel präsentiert. Und es gibt bereits auch schon Spiele, die sind als diese benannt. Das erste ist LAFC gegen Inter Miami, danach Real Salt Lake gegen die Sounders, Columbus Crew gegen Chicago Fire und LA Galaxy gegen Sporting Kansas City. wenn sie dann einen Kader haben. Und Philadelphia Union gegen Chicago Fire. Zweimal Fire übrigens, beides im März. Das waren jetzt die Spiele bis zum 21. März, die dementsprechend als solche jetzt schon bekannt gegeben sind, als Highlight-Spiel. Und dieses ganze Format nennt sich Walmart Saturday Showdown. Und ja, ist im Prinzip nichts anderes, außer dass die MLS auf ihren Kanälen und auf den Social-Media-Kanälen von Walmart irgendwie Highlights zeigen wird zu den Spielen und wahrscheinlich da viel Werbung für die Spiele machen will. Und man Walmart derzeit irgendwie als Partner mit dazugenommen hat, um ja irgendwie noch mehr Werbung zu machen. Ich finde aber interessant, dass man jetzt schon die Spiele so weit datiert hat. Also klar, für die erste Woche und von mir aus auch für die zweite Woche macht man es natürlich irgendwie. Und gerade mit LAFC und Inter Miami hat man natürlich auch definitiv ein hochkarätiges Spiel ausgewählt. Real Salt Lake gegen Sounders, weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich so hochkarätig wird. Aber warum man schon so früh auch die anderen Partien bekannt gegeben hat, zumindest bis Ende März, finde ich gewagt, weil wenn sich dann am Ende rausstellt, dass beispielsweise die Partie LA Galaxy gegen Sporting Kansas City nicht so interessant wird, weil beide Teams noch sehr große Probleme haben, dann hat man da am Ende ein Spiel, wo alle schon wissen, dass das ein blödes Spiel wird und sich es gar nicht ansehen wollen, anstatt vielleicht ein richtiges Highlight-Spiel, was an dem Wochenende stattfindet, bewerben zu können. Ja, also die MLS geht jetzt mit Walmart umher.
Ja, es wird sich zeigen. Ich wird sich zeigen. Arne, hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Nee, erstmal nicht. Ich freue mich schon auf unsere Analyse der Teams in der nächsten Woche. Dieses Jahr müssen wir besser werden als letztes Jahr.
Das sind doch die ersten Preseason-Spiele rum. Dann können wir nämlich eine bessere Einschätzung geben über das Ganze. Und dann würde ich vorschlagen, ihr bewertet uns, gebt uns Feedback, tretet uns im Discord bei und schaltet auch nächste Woche wieder ein bei einer weiteren Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast zwei Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.